Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt.
Genau, Dankeschön. Ja. Schön, dass ihr alle da seid. Ich kann euch wirklich auch einladen zu dem Offenbarungsseminar. Ich war für 3,5 Jahre bei Richard Krüger in der Gemeinde und ich fand das so cool. Der ist immer zum Predigen auf die Bühne gegangen, der hatte nur die Bibel dabei und hat dann angefangen zu predigen und das war immer richtig, richtig stark. Man hat wirklich gemerkt, der hat wirklich verstanden, was da drin steht. Also von daher auch bei dem Thema Offenbarung, der hat da wirklich echt gute Antworten auch dafür. Ja, cool. Ich möchte zu Beginn meiner Predigt noch beten. Herr, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du dich heute offenbaren möchtest. Ich danke dir, dass wir das wirklich auch erwarten dürfen. Und ich bete, dass du jetzt meine Worte einfach auch gebrauchst, um das auszusprechen, was dass du einfach in jedem Einzelnen, ja, auch zu jedem Einzelnen auch sagen möchtest. Ich bete, dass du unsere Herzen vorbereitest für das, was, ja, was du heute auch tun möchtest. Und dass wir echt einfach in dieser Erwartung leben, dass du sprechen möchtest zu uns und dass du mit uns eine Beziehung, ja, wirklich auch leben möchtest. Amen. Ja, Nathalie hat es gerade gesagt, wir befinden uns noch in der Osterpredigtserie, obwohl Ostern ja eigentlich schon vorbei ist. Letzte Woche haben wir Ostern gefeiert, aber wir hatten ja ein Begleitheft und vielleicht ist euch da aufgefallen, dass wir da jetzt für letzten Sonntag nur die Verse Markus 16, 1 bis 6 behandelt haben. Aber das Markus-Evangelium geht ja noch weiter und darum soll es heute letztendlich tatsächlich auch gehen. Aber ich möchte, weil das Ganze darauf aufbaut, doch nochmal die Verse von 1 bis 6 aufgreifen. Markus 16, 1 bis, schauen wir mal. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit Salome wohlriechende Öle, um den Leichnam Jesu zu salben. Sehr früh am nächsten Morgen machten sie sich auf den Weg zum Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche und die Sonne ging gerade auf, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie jetzt davor standen, sahen sie, dass der Stein, ein großer, schwerer Stein, bereits weggerollt war. Sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Die Frauen erschraken. Er aber sagte zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch auch angekündigt hat. Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Ich möchte hier mal kurz stoppen, denn in vielen Bibeln, auch in vielen deutschen Bibeln, wird hier etwas vermerkt und da würde man in der Regel normalerweise schnell drüber lesen, weil wer liest schon die ganzen Anmerkungen, die in der Bibel stehen. Aber diese Anmerkung, die hat es doch in sich, die ist doch etwas ungewöhnlich. Und als ich da das zum ersten Mal gehört habe, war ich schon etwas geschockt, muss ich ehrlich sagen. Denn ich habe euch mal eine ganze Folie mitgebracht mit den ganzen Anmerkungen aus den unterschiedlichen deutschen Bibeln. Da lesen wir, dass eben vermerkt wird, die nachfolgenden Verse 9 bis 20, die sind in einigen der ältesten und wichtigsten Handschriften nicht zu finden und wurden wahrscheinlich später hinzugefügt. Was? Es steht etwas in der Bibel, das wahrscheinlich nicht von Anfang an da drin stand und was vielleicht auch ein Markus nicht geschrieben hat. Ja, wer sagt denn, dass es das nicht auch noch an viel mehr Stellen gibt in der Bibel? Wer sagt mir dann überhaupt, dass die Bibel nicht auch verfälscht ist? Dass ich meine, diese Theorie gibt es ja auch. Ist die Bibel trotzdem noch glaubwürdig? Ja, ich bin absolut davon überzeugt, dass die Bibel glaubwürdig ist und dass sie gerade auch wegen solchen Anmerkungen in Markus 16 das ist und bleibt. Und um euch meine Behauptung so ein bisschen zu verdeutlichen, machen wir mal einen kleinen Abstecher in die Textkritik. Die Textkritik ist ein Teil der sogenannten historisch-kritischen Methode der Bibelauslegung. Und wie der Name oder dieser Name eben schon vermuten lässt, versucht man mit dieser Methode den Bibeltext vor allem so zu verstehen, wie er ursprünglich vom Autor wahrscheinlich gemeint und verfasst wurde. So, und ein wichtiger Teil davon ist eben die Textkritik. Denn leider ist es nun mal so, dass wir heutzutage nicht mehr die Briefe von Paulus, von Petrus, von den Evangelien und so weiter in der Originalfassung vorliegen haben. Es gibt aber zahlreiche Handschriften, die uns vorliegen. 5400 griechische Manuskripte und dann noch 10.000 lateinische Abschriften und dann nochmal wirklich tausende andere Übersetzungen in anderen alten Sprachen. Also ja, wir haben tatsächlich nicht mehr die Originalschrift der Bibel, aber wir haben extrem, wirklich extrem viele Handschriften, die uns weiterhin den biblischen Text überliefern. Und hier beginnt jetzt eben die Textkritik. Denn die Textkritik, die versucht jetzt anhand der vielen, vielen Dokumente, die man eben doch hat, jetzt herauszufinden mit einer richtigen Forschung, mit verschiedenen Kriterien und so, ja, herauszufinden, ne, man vergleicht das alles und dann schaut man, okay, wo sind vielleicht Schreibfehler passiert, wo ist vielleicht etwas verfälscht worden, wo gab es vielleicht Ergänzungen und so weiter und versucht eben das Ganze rückgängig zu machen, versucht zu rekonstruieren, wie stand das wirklich mal in der Bibel. Und da es so viele, wirklich so viele Dokumente gibt, ist das wirklich sehr, sehr, sehr gut möglich. Und die Bibel, die hebt sich dadurch auch extrem von anderen antiken Schriften ab, die wir sonst noch irgendwie haben. Also es gibt auch heutzutage noch viele antike Schriften, die gelesen werden und die auch ne, weit verbreitet sind und so. Aber auch da gibt es welche, die sind uns auch nicht mehr in der Originalfassung, liegen uns da nicht mehr vor. Zum Beispiel bei Tacitus, der hat die sogenannten Annalen, die Kaiserbiografien geschrieben und da ist nur eine einzige Handschrift ins Mittelalter gekommen. Und auch Vergil, der wird ja auch sehr, sehr gerne gelesen, der hat, von seinen ganzen Werken sind nur 8 Handschriften ab dem 4. Jahrhundert uns überliefert worden. Also die Bibel hat viel, 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 viel mehr solche Handschriften. Und deswegen ist der Originaltext der Bibel durch diese 5400 griechischen Manuskripte und dann noch die wirklich tausenden anderen Übersetzungen wirklich bis zu über 99% durch die Textkritik irgendwie auch rekonstruierbar. Und ich habe euch mal einen Auszug aus meiner griechischen Bibel mitgebracht. Da findet ihr, das ist hier der, oben der griechische Text und unten findet dann sich tatsächlich die sogenannte Textkritik. Das ist jetzt Markus 16, das heißt, da ist natürlich sehr, 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 sehr viel vermerkt. Aber in dieser griechischen Bibel ist es wirklich so, dass da jede einzelne Abwandlung, die es irgendwo gibt, jede einzelne Variante, die wird dort eben vermerkt. Da unten in dieser Textkritik. Und man muss jetzt schon sagen, dass die allermeisten Abweichungen das sind wirklich absolute Kleinigkeiten. Entweder kann man sofort herausfinden, was jetzt da falsch ist, weil es halt eine Variante ist von was weiß ich wie vielen. Oder vom Inhalt macht das jetzt nicht wirklich einen großen Unterschied. Da steht vielleicht mal ein und nicht drin oder sowas. Und das macht aber gleichzeitig auch gerade diese Textkritik, macht die Bibel wirklich unglaublich transparent. Und dann gibt es eben, ich habe gesagt, über 99% ist rekonstruierbar. Es gibt ein paar wenige Stellen, wo sich vielleicht doch der Inhalt auch in diesen unterschiedlichen Varianten unterscheidet. Und aber da macht es ja die Bibel dann so in den deutschen Übersetzungen, dass das angemerkt wird, wie jetzt beispielsweise in Markus 16. Also die Bibel, die verliert jetzt durch diese Textkritik nicht an Glaubwürdigkeit. Im Gegenteil, ich finde sogar, dass sie dadurch an Glaubwürdigkeit noch gewinnt. Und es bleibt logischerweise weiterhin die Frage, glaube ich überhaupt dem, was da drin steht? Also egal, ob man mir jetzt beweisen kann, dass die Bibel, dass das wirklich so da gestanden ist, dass das wirklich sehr nah an dem Original ist oder das Original ist oder nicht. Letztendlich kommt es darauf an, glaube ich das, was da drin steht? Weil du kannst trotzdem auch daran nicht glauben, auch wenn du weißt, okay, das ist wirklich das Originaldokument gewesen. Nur die Theorie, dass die Bibel verfälscht wurde, die wird jetzt mehr und mehr zu einer Verschwörungstheorie. Denn man muss sich das mal vorstellen, man hätte zu einem einzigen Zeitpunkt tatsächlich es schaffen müssen, alle Dokumente, die man hat, zusammenzufügen, um dann das wirklich zu verfälschen. Also das ist eigentlich unmöglich, weil ne, die waren überall verteilt, es waren so, 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 so viele. Das klingt wirklich sehr nach einer Verschwörungstheorie. Und wenn wir uns jetzt aber mal hier Markus 16 anschauen, und diese Anmerkung, dann sehen wir eben in der Textkritik, dass zwar viele der Handschriften die Verse 9 bis 20 beinhalten, aber eben zwei, ich habe das jetzt unten in Rot markiert, zwei der wichtigsten und ältesten Handschriften nicht. Das sind der sogenannte Codex Sinaiticus und der Codex Vaticanus. Und auch die Kirchenväter Eusebius und Hieronymus, die gingen auch schon sehr früh davon aus, dass die Verse 9 bis 20 erst später dazugefügt wurden. Zudem kann man auch sehen, so im griechischen Text an sich, durch die Worte, die gebraucht werden, durch die Form, da gibt es so ein paar Ungereimtheiten, weswegen man so merkt, okay, 1 bis 8 und 9 bis 20 passt nicht ganz so gut zusammen. Und deswegen gehen jetzt eben die meisten Theologen davon aus, dass die Verse 9 bis 20 erst später hinzugefügt wurden. Aber die Verse 9 bis 20, die waren trotzdem schon den Christen sehr, sehr früh bekannt. Und das wissen wir, weil Irenäus schon im 2. Jahrhundert daraus zitiert hat. Und sie stehen weiterhin in der Bibel. Also trotzdem ist es für viele und auch für die Leute wichtig gewesen, das weiterhin drin zu behalten, obwohl man wusste, dass das wahrscheinlich nicht von Markus geschrieben wurde. Denn letztendlich steht da auch nichts total Neues drin, sondern das ist eigentlich eine Zusammenfassung aus den anderen Evangelien und auch noch ein paar Teile aus der Apostelgeschichte. Man kann zu 100% auch keine sichere Antwort geben, wie Markus jetzt wirklich geendet hat. Es gibt da unterschiedliche Theorien. Die einen sagen, der Schluss von ihm ist verloren gegangen. Andere sagen, okay, es gibt noch eine andere Variante, die noch so einen Abschlussvers hinzufügt. Dann sagen manche, er ist gar nicht fertig geworden. Und andere wiederum sagen auch, okay, er hat so geendet. Wir wissen das nicht genau. Wir können eben nur sagen, dass bis Vers 8 definitiv von Markus verfasst wurde. Und deswegen wissen wir auch, dass bis Vers 8 wirklich wir auch die Perspektive von Markus lesen. Ich habe in meiner letzten Predigt, hier von dieser Predigtreihe, ja euch mit hineingenommen, dass wir vier Evangelien haben. Und alle vier Evangelien, die beschreiben eine andere Perspektive, die haben eine andere Absicht auf das Leben von Jesus und sein Wirken. Und das ist wichtig, weil wir eine einzige Perspektive gar nicht wirklich, das würde dem nicht gerecht werden von Jesus. Denn Jesus ist Gott und auch wir Menschen, wir erleben Gott ganz unterschiedlich. Aber dadurch, dass wir eben diese vier Perspektiven haben, erhalten wir ein viel volleres Bild letztendlich auch von Jesus. Und deswegen gibt es auch bei Theologen jetzt auch zu Recht den Einspruch, wie ich finde, dass die hinzugefügten Verse, die eben wahrscheinlich nicht von Markus kommen, vielleicht etwas an der Absicht und an der Perspektive von Markus verändert haben. Denn einige Theologen vertreten die Ansicht, dass es auch sehr typisch für Markus gewesen wäre, mit Vers 8 zu enden. Und deswegen wollen wir uns einfach mal diese Theorie letztendlich auch mal anschauen, weil ich finde, dass uns die wirklich sehr, sehr viel sagt. Von Vers 5 bis 8. Die Frauen betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Die Frauen erschraken. Er aber sagte zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemandem etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. So endet das jetzt. Und man muss schon zugeben, das ist ein sehr komisches Ende, oder? Das hört sich nicht fertig an. Also man kann verstehen, weswegen Leute gesagt haben, okay, wir nehmen jetzt noch die ganzen anderen Berichte von den anderen Evangelien, das ist ja passiert und wir fügen das einfach noch dazu, weil so kann das nicht enden. Aber eben, es wäre auch gleichzeitig, so ein offenes Ende wäre für das Markus-Evangelium auch sehr typisch und gewesen und würde einen eigentlich auch nicht überraschen. Denn in seinem ganzen Evangelium hält Markus sich jetzt wirklich sehr kurz. Er hat sehr, sehr wenige Kommentare, Einordnungen oder Ergänzungen. Und ganz oft ist es eben so, dass er wirklich einfach nur das schreibt, was passiert ist. Und er überträgt dann die Verantwortung auf uns, den Leser, was wir jetzt damit machen. Und so ein offenes Ende würde, wie gesagt, jetzt gut dazu passen, denn wir erhalten in Vers 6 die klare Botschaft, diese wichtige Botschaft: Jesus ist auferstanden, er lebt. So wie er es auch tatsächlich vorausgesagt hat. Und die Frage, die jetzt an uns geht, ist: Was machen wir damit? Wie reagieren wir auf diese Botschaft, dass Jesus lebt? Genau damit oder durch sein offenes Ende kann uns Markus dazu wirklich auch auffordern. Was machen wir jetzt mit dieser Botschaft? Was bedeutet das für uns? Und eigentlich ist gerade so ein offenes Ende und diese Perspektive, die Markus uns hier auch bringt, gerade für unsere heutige Zeit auch die interessanteste. Denn sie spricht eigentlich genau in unsere Zeit. In den anderen Evangelien lesen wir, dass Jesus dann den Frauen und den Jüngern noch begegnet ist, dass sie ihn physisch als den Auferstandenen gesehen haben. Und das ist super wichtig, weil wir dadurch auch diese Augenzeugen letztendlich haben. Aber Jesus ist ja danach in den Himmel aufgefahren und alle, die jetzt danach gekommen sind, die haben diese Chance nicht mehr. Wir auch, 2000 Jahre später. Wir können Jesus jetzt nicht mehr wirklich physisch als den Auferstandenen sehen. Aber trotzdem gilt ja diese Botschaft weiterhin für uns, dass Jesus auferstanden ist, oder? Das gilt auch noch für uns. Und es gilt auch für uns, dass wir durch den Glauben an Jesus diese Hoffnung erhalten auf ein ewiges Leben, weil Jesus auferstanden ist. Also, was löst diese Botschaft in uns aus, obwohl wir Jesus jetzt nicht unbedingt sehen? Was löst das in uns aus? Was löst diese Aussage aus? Das Grab ist leer, er ist nicht hier, er ist auferstanden, er lebt. Ich glaube, dieser offene Schluss von Markus, der bringt genau solche Reaktionen in uns hervor. Und jetzt, was bedeutet das für mich? Und ich möchte mit euch zusammen heute mal drei Reaktionen anschauen, die dieses Ende und eben auch die Botschaft der Auferstehung in uns auslösen sollen. Zuallererst werden wir aufgefordert, an Jesus, den Auferstandenen, zu glauben. Ihn als den zu erkennen, der er wirklich ist. Und Kai hat das letzten Sonntag so gut mit dem Johannesevangelium gezeigt. Johannes sah das leere Grab und er glaubte, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und hier ist er darauf eingegangen, dass im Griechischen das Wort für sehen, horao, verwendet wird, was nicht nur sehen bedeutet, sondern erkennen und wissen. Also Johannes erkannte durch das Sehen des leeren Grabes, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Durch das Sehen und Erkennen glaubte Johannes, dass Jesus lebt. Und hier auch bei dem Markus-Evangelium sehen die Frauen, dass der Stein weggerollt ist. Und hier wird die zweite Verbform verwendet, auf die Kai eingegangen ist, theorio. Und das ist etwas, ne, man kann es mental verarbeiten, es kann gedeutet werden. Also die Frauen, die sahen, dass der Stein weggerollt war, und sie wussten demnach, oder sie konnten es sofort deuten, okay, Jesus ist nicht hier. Er ist nicht hier. Aber was genau passiert ist, das wussten sie noch nicht. Aber jetzt sagt eben dieser junge Mann zu den Frauen, dass Jesus auferstanden ist und dass sie ihm begegnen werden. Er sagt in Vers 7, geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Und hier sehen ist wieder diese dritte Verbform von horao. Also auch, dass sie wirklich, die Frauen und die Jünger, die werden Jesus wirklich sehen und erkennen als der, der er ist, als der Auferstandene, als der Gott, der lebt. Sie werden verstehen und wissen, dass er auferstanden ist. Und genauso passiert es ja danach, wir lesen das in den anderen Evangelien, Jesus zeigt sich den Frauen und den Jüngern nacheinander und dadurch erkennen sie, dass er auferstanden ist. Dadurch erkennen sie, ja, Jesus, er lebt wirklich. Er lebt wirklich. Aber er musste sich ihnen wirklich zuerst allen wirklich physisch zeigen. Also sie mussten ihn wirklich sehen, um zu glauben. Ja, es gab sogar den Jünger Thomas, der zu den anderen Jüngern gesagt hat, die ihm davon berichtet haben, hey, nee, ich glaube das nicht. Erst wenn ich ihn sehe, dann glaube ich, dass Jesus wirklich lebt. Und Jesus kommt diesem Gefallen auch nach und Thomas erkennt Jesus als den Auferstandenen, als der, der wirklich lebt. Aber Jesus sagt dann darauf in Johannes 20, 29, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nichts sehen und trotzdem glauben. Auch das spricht wieder genau in unsere Zeit hinein. Jesus sagt hier, dass wir ihn nicht unbedingt in physischer Form sehen müssen, um an ihn zu glauben. Um zu erkennen, dass er Gottes Sohn ist. Um zu erkennen, dass er lebt, dass er wirklich von den Toten auferstanden ist. Wir müssen ihn nicht physisch sehen, um das zu erkennen zu können, dass er wirklich lebt. Und vielleicht lässt Markus auch absichtlich die Begegnungen mit Jesus weg, da für ihn auch schon allein diese Aussage reicht, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Denn dadurch, schon allein durch diese Aussage, sollen wir erkennen, ja, Jesus ist auferstanden, wie er es ja auch schon vorausgesagt hat, und wir sollen daran glauben, dass er lebt. Und ja, es wäre für uns vielleicht auch heutzutage noch einfacher, wenn wir Jesus wirklich als den Auferstandenen sehen könnten, um an ihn zu glauben. Wenn wir ihn wirklich sehen könnten. Aber gleichzeitig ist es schon auch so, dass Gott sich ja auch heute noch uns offenbart durch den Heiligen Geist. Denn Gott war schon immer ein Gott, der sich offenbart hat. Das war auch schon vor Jesus so. Und wir dürfen das auch heutzutage noch erwarten, dass Gott sich uns offenbaren möchte, dass er sich uns zeigen möchte. Nicht unbedingt jetzt in dieser physischen Form, sondern anders. Der Heilige Geist, er hilft uns nämlich auch heutzutage noch, dass auch wenn wir 2000 Jahre später leben, daran glauben können, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und vor allem, dass er von den Toten auferstanden ist. Das bewirkt der Heilige Geist in uns. Wenn wir das glauben, dann bewirkt das der Heilige Geist in uns, dass wir das verstehen und ihn erkennen können. Und der Heilige Geist, er hilft uns eben, Jesus als den Auferstandenen zu erkennen. Wirklich zu glauben, okay, er ist nicht einfach nur gestorben. Das ist übrigens ja belegbar, dass er gestorben ist. Die Frage ist, okay, was ist danach passiert? Ist er wirklich auferstanden oder ist er nicht auferstanden? Und wenn wir ihn als diesen auferstandenen Jesus erkennen, dann ist es der Heilige Geist, der genau sich darin uns offenbart und der genau zeigt, hey, ja, Jesus ist wirklich auferstanden. Und wenn du Jesus noch nicht als den Auferstandenen erkannt hast, hey, dann ermutige ich dich, ein mutiges Gebet zu sprechen. Dass Gott sich dir in der nächsten Zeit offenbart. Dass er sich dir als der Auferstandene zeigt. Dass es eben nicht einfach nur ein cooler Dude war, der halt mal vor 2000 Jahren gelebt hat und der, was weiß ich, tolle Sachen gemacht hat, von dem noch heutzutage viele Leute reden, sondern dass er wirklich von den Toten auferstanden ist. Dass er lebt, dass er immer noch lebt, dass er immer noch in unser Leben eingreifen kann. Und der Heilige Geist, er tut das ganz unterschiedlich. Er tut das durch die Bibel, durch Gottes geschriebenes Wort, durch andere Christen, durch die christliche Gemeinschaft, durch Gebet, durch Lobpreis, durch die Schöpfung, durch Eingreifen in schwierige Situationen. Hey, wenn du Gott einfach noch nicht als den Auferstandenen erkannt hast, dann sei wirklich aufmerksam und bete wirklich dieses Gebet, dass er sich dir zeigen soll, dass er sich dir zeigen soll, dass er wirklich lebt, dass er ein Versprechen auch an uns abgibt, dass wir ein ewiges Leben bei ihm erhalten dürfen. Und er wird sich dir zeigen. Sei einfach aufmerksam und erwarte, dass er zu dir reden wird. Die zweite Reaktion, die der Markus-Schluss eigentlich bei uns hervorrufen möchte, die verwirrt vielleicht am Anfang etwas, weil man das Gegenteil vermutet. Nämlich übersprudelnde Freude. Die Frauen, die erhalten am leeren Grab die Botschaft, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Eine Botschaft, die Frauen aber am Anfang total überfordert. Wir lesen beim Markus, dass sie eigentlich aufgefordert werden, zurück zu den Jüngern zu rennen und ihnen davon zu berichten. Doch stattdessen lesen wir, zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Wenn Markus hier sein Evangelium so endet, dann erzeugt das eine Spannung bei uns als Leser. Denn das ist das Evangelium, die gute Botschaft. So kann das doch nicht aufhören und vor allem so können die Frauen doch auf diese Botschaft nicht reagieren. Aber auch genau das ist wieder so typisch Markus, der die Jünger und jetzt in dem Fall auch mal die Frauen nicht immer so gut davonkommen lässt, wodurch er aber bei dem Leser und eben bei uns eine Reaktion hervorrufen möchte. Und zwar erzeugt er eben hier eine Spannung, die ausgelöst wird, wodurch wir als Leser denken sollen, hey, so darf so dürfen doch die Frauen darauf nicht reagieren. Das kann doch nicht sein. Das ist doch voll falsch. Die machen das doch nicht richtig. Denn die Botschaft ist ja weiterhin, Jesus ist auferstanden. Also Markus, er beabsichtigt etwas ganz Klares mit dieser Botschaft, dass sie es nicht weitererzählen. Er möchte die Unglaublichkeit dieser Botschaft nochmal verstärken und er möchte es aushalten, dass es auch etwas Geheimnisvolles ist, diese Botschaft. Denn natürlich haben die Frauen schon danach darüber geredet. Sonst würde es zum einen nicht bei Markus im Evangelium vorkommen und zum anderen berichtet Matthäus davon, der uns eben nochmal eine andere Perspektive zeigen möchte. Matthäus 28, Vers 8. Die Frauen waren erschrocken, aber doch voller Freude. So schnell sie konnten, verließen sie das Grab und eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Hey, die müssen sich nicht widersprechen, sondern die haben einfach eine unterschiedliche Perspektive, eine unterschiedliche Absicht, ein Markus und ein Matthäus. Ein Markus möchte, wie gesagt, er möchte diese Spannung von dieser genialen Botschaft, Jesus ist auferstanden, aushalten. Er möchte sagen, okay, und was machst du jetzt damit? Ein Matthäus, der berichtet uns weiter, wie es weitergeht. Und zwar, dass die Frauen schon am Anfang erschrocken und verschreckt gewesen sind, aber dass dann doch eine Freude über die Botschaft, dass Jesus lebt, in ihnen Oberhand gewonnen hat. Und dass sie die auch nicht zurückhalten konnten, sondern dass sie sofort zu den Jüngern rennen und ihnen davon berichten. Das ist doch eigentlich auch die Reaktion, die wir auch bei Markus erwartet hätten. Es ist eben schon eine Freude, die da in ihnen sich aufbaut, die sie dann nicht nur für sich behalten können, sondern die so groß wird, dass sie übersprudeln wird und dass sie weitererzählen müssen. Und genau so eine Freude soll auch bei uns entstehen, wenn wir diese Botschaft hören, Jesus lebt, er ist auferstanden. Und es ist eine so starke Freude, die unvergänglich ist, egal in welcher Situation wir letztendlich auch sind. Und das ist die Art von Freude, die Paulus dann auch in seinem Philipperbrief erwähnt. In Philipper 1, Vers 18 schreibt er, auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können. Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und bei Christus mir durch seinen Geist beisteht. Jesu Auferstehung sagt uns genau diese Rettung zu. Ja, weil er von den Toten auferstanden ist, weil er die Sünde und den Tod besiegt hat, heißt das jetzt auch für uns, dass wir Rettung erfahren dürfen, dass wir auch darauf vertrauen dürfen, dass wir selbst auferstehen werden durch den Glauben an ihn, dass wir dieses ewige Leben zu Gott bekommen dürfen. Das ist nur möglich, weil Jesus auferstanden ist, weil er lebt. Und das darf diese Freude dann in uns auslösen, dass Jesus auferstanden ist. Halleluja! Ja, absolut. Und genau diese Freude hat aber eben ein Paulus auch erkannt. Und er schreibt den Philipperbrief im Gefängnis. Also in einer Situation, wo man eigentlich denkt, da ist man nicht voller Freude. Und trotzdem findet er diese Worte. Wir lesen eben weiter auch Philipper 2, Vers 17. Und selbst wenn ich zum Tod verurteilt werde und sterben muss, werde ich mich freuen. Krass. Ja, auch dann werde ich mich freuen. Außerdem habe ich ja Teil an der Freude, die euch alle erfüllt. Macht ihr es doch genauso. Freut euch und nehmt teil an meiner Freude. Und dann der bekannte Vers aus Philipper 4, Vers 4. Freut euch, was immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Denn das ist genau diese Verbundenheit zu Gott, die wir erhalten durch diese Botschaft, Jesus ist auferstanden. Wenn wir daran glauben, dann erhalten wir diese Verbundenheit zu Gott und die ist ewig. Das heißt, sie geht über den Tod hinaus. Und wir dürfen uns deswegen zu jeder Zeit freuen. Wir dürfen uns zu jeder Zeit freuen. Wir dürfen uns jetzt in diesem Moment freuen über diese geniale Botschaft, egal in welchen Umständen man ist. Auch wenn wirklich das die schlimmsten Umstände sind, in denen du bist, du erhältst durch diese Botschaft diese Verheißung zugesprochen, dass dieses Leben hier nicht alles ist, sondern dass es weitergeht. Dass es weitergeht, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Weil Jesus auferstanden ist, weil er die Sünde und den Tod besiegt hat. Ist das nicht Hammer? Und genau deswegen wird diese Freude in uns auch zu einer übersprudelnden Freude, weil es nicht nur für uns gilt, sondern es gilt für alle. Und wir dürfen diese Freude nach außen bringen. Wir dürfen anderen davon erzählen. Darüber soll es aber am nächsten Sonntag etwas genauer gehen. Die letzte Reaktion, die der Markusschluss bei uns hervorrufen soll, ist, dass wir erkennen sollen, dass sich bewahrheitet hat, was Jesus vorausgesagt hat. Dass wir in einer Erwartungshaltung leben. Eigentlich hätten alle, die das leere Grab gesehen haben, es erwarten sollen. Denn Jesus hat vorhin schon dreimal ihnen vorausgesagt, dass er von den Toten auferstehen wird. Zum Beispiel in Markus 9, 31. Der Menschensohn wird in die Hände der Menschen gegeben, erklärte er. Und sie werden ihn töten, doch 3 Tage nachdem man ihn getötet hat, wird er auferstehen. Wenn die Jünger und die Frauen Jesu Worte wirklich verstanden hätten und ihm geglaubt hätten, dann hätten sie diese Botschaft, dass das Grab leer ist, gar nicht überrascht, sondern sie hätten es erwartet. Und dieses offene Ende bei Markus hat eben bei uns jetzt auch diese Chance, uns an eine weitere Ankündigung von Jesus zu erinnern. Denn genau genommen sind wir ja auch noch nicht am Ende von Gottes Plan angekommen. Wir leben ja quasi auch noch in diesem offenen Ende. Denn Jesus hat, bevor er zu Gott in den Himmel gegangen ist, angekündigt, dass er wiederkommen wird. Johannes 14, 1 bis 3. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Auch diese Ankündigung, sie klingt wieder sehr geheimnisvoll, sie klingt unglaublich. Wie soll das passieren? Wann soll das passieren? Wie die Jünger können wir das jetzt noch nicht vollständig verstehen, was diese Ankündigung bedeutet. Aber da Jesus seiner ersten Ankündigung nachgekommen ist, dass er sie erfüllt hat, erhalten wir jetzt auch oder dürfen wir in dieser Erwartung leben, dass er auch seine zweite Ankündigung erfüllen wird. Und Ivan hat vor 3 Wochen genau auch darüber gepredigt, dass wir deswegen wachsam bleiben sollen, dass wir uns nicht so sehr einfach nur auf diesen Alltag hier, so auf der Erde fokussieren sollen, sondern dass uns das bewusst ist, dass wir in dieser Erwartung leben, dass Jesus wirklich, wirklich wiederkommen wird. Denn es soll ja bei diesem offenen Ende nicht bleiben. Gott hat weiterhin diesen Plan, dem ein Ende zu geben, eben das ewige Leben. Dieses Leben hier auf der Erde mit all dem, was an Leid kommt und all dem, was einem an Herausforderungen kommt, das ist nicht alles. Aber es wird ein Leben geben, das sagt er uns, dass wir in seiner Gegenwart leben dürfen, bei ihm, der gut ist, der uns eben wirklich ein perfektes Leben in Ewigkeit schenken möchte. Das soll noch kommen. Und deswegen sagt auch der Hebräerbrief, wenn er wiederkommt, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, sondern um denen Rettung zu bringen, die auf ihn warten. Hey, lasst uns es wirklich erwarten, dass Jesus wirklich wiederkommen wird. Egal, wann das dann letztendlich ist, das ist uns eigentlich egal. Lasst uns einfach bereit dafür sein und nicht von dieser Nachricht überrumpelt werden. Und so endet die Osterstory doch noch nicht wirklich, sondern sie geht weiter. Und wir sind ein Teil davon. Markus lässt hier vielleicht wirklich absichtlich, wie gesagt, man weiß es nicht zu 100%, vielleicht lässt er aber wirklich hier ein offenes Ende. Weil auch wir noch in diesem offenen Ende leben und wir uns daher auch immer entscheiden müssen. Und ich habe zum Schluss jetzt noch 3 Fragen an dich, die eben auch dieses offene Ende bei Markus mit sich bringen. Erstens, glaubst du daran, dass Jesus wirklich auferstanden ist? Erkennst du ihn als der, der er ist? Zweitens, und wenn ja, was macht das mit dir? spürst du diese Freude, die diese kraftvolle Botschaft Jesus lebt, mit sich bringt. Und das ist eine Freude, die dir nichts und niemand nehmen kann und die du auch weitererzählen darfst, die übersprudelnd ist. Und als Letztes ist dir bewusst, dass das Ende noch nicht da ist. Erwartest du, dass Jesus wiederkommen wird, wie er es ja auch gesagt hat, und lebst du aktiv in dieser Erwartung? Hey, vielleicht sind 3 Fragen für dich heute, vielleicht sind es 2, vielleicht ist es 1. Aber ich ermutige dich, dass du dich wirklich mit dieser Botschaft, Jesus lebt, er ist auferstanden, auseinandersetzt. Und zwar dich auch fragst, hey, was hat das jetzt für Konsequenzen für meinen Alltag? Erkenne ich in meinem Alltag Jesus als den Auferstandenen? Hast du das schon erkannt? Bist du erfüllt von dieser übersprudelnden Freude, die eben diese Botschaft mit sich bringt? Und lebst du in der Erwartung, dass Jesus, der wahrhaftig lebt, wiederkommen wird, um dir endgültig diese ewige Beziehung zu Gott zu ermöglichen, die über den Tod hinausgeht? Ich möchte gern zum Abschluss noch beten. Und ich ermutige dich wirklich, diese Fragen einfach auch mitzunehmen in deinen Alltag und wirklich zu schauen, so, hey, was macht diese Botschaft? Jesus lebt, er ist auferstanden. Mit mir. Wir sehen ihn nicht mehr. Er ist im Himmel. Halleluja. Und wir haben den Heiligen Geist, der stattdessen gekommen ist. Aber wir dürfen trotzdem daran glauben. Diese Botschaft, die gilt trotzdem auch für uns. Und sie hat Konsequenzen oder sie darf Konsequenzen haben für unseren Alltag. Herr, ich danke dir. Ich danke dir so sehr, dass du, Jesus, ans Kreuz gegangen bist für uns, für unsere Schuld. Dass du an uns gedacht hast, als du ans Kreuz gegangen bist. Aber dass du nicht nur gestorben bist, sondern dass du auferstanden bist von den Toten. Dass du wahrhaftig wieder lebendig geworden bist, dass du lebst. Und dass du damit ein für alle Mal die Sünde und den Tod besiegt hast. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns durch deinen Heiligen Geist immer wieder daran erinnerst, was für eine kraftvolle Botschaft das ist. Dass sie Auswirkungen hat auf unser Leben. Ich bitte dich, dass du dich denen einfach zeigst, die dich noch nicht erkannt haben als den Auferstandenen. Dass du zeigst, du lebst wirklich. Du bist der lebendige Gott und du offenbarst dich uns. Ich bete echt, dass du Offenbarungen schenkst, da wo wir einfach wirklich Offenbarungen brauchen. Und Herr, ich bete, dass du uns immer wieder neu mit dieser Freude erfüllst. Du weißt, dass es nicht einfach ist. Dass es Situationen gibt, wo die echt richtig schwierig sind. Die vielleicht auch kein anderer nachempfinden kann. Aber selbst dann möchtest du uns Freude schenken, weil du uns immer wieder diese Zuversicht zusagst. Das hier ist nicht alles. Das hier ist nicht alles und du hast einen Plan mit uns. Du möchtest uns zum einen helfen durch diese Situation, in der wir sind, aber vor allem hast du gesagt, du bereitest Wohnungen für uns vor, für die Ewigkeit in deiner Gegenwart. Und deswegen können wir wirklich sagen, das Beste kommt noch. Und diese Freude, Herr, möchte ich dich bitten, dass du die in uns neu auslöst, dass sie übersprudeln wird, dass wir anderen auch davon erzählen, weil es nicht nur für uns gilt. Und ich bete echt, dass wir auch wirklich erwarten, dass du, weil du lebst, wiederkommen wirst, um uns zu dir zu holen. Danke Gott, dass du jeden Einzelnen hier siehst und dass du jeden Einzelnen liebst. Und dass du genau weißt, was wir heute einfach auch brauchen, was wir im Alltag brauchen. Danke, dass du mit uns gehst. In Jesu Namen. Amen.
Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen. Alle Infos findest du unter www.fcg-bayreuth.de. Dort kannst du uns auch eine persönliche Nachricht schreiben, wenn du mehr über ein Leben mit Jesus erfahren möchtest oder andere Fragen zum christlichen Glauben hast. Bis zum nächsten Mal. Ade!